Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Herzlich willkommen dazu. Am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Wohlan und zwar mit dieser Musik. Thriller von Michael Jackson. Und damit willkommen zum zweiten Teil der Michael Jackson Story von Siegfried Schmidt-Joos und Katrin Briegel. Den ersten Teil gab es in der letzten Podcast-Folge. Gern nachhören, es lohnt sich. 1984, als diese RIAS-Sendung läuft, ist Michael Jackson der erfolgreichste Schallplattenkünstler aller Zeiten. So nennt ihn Siegfried Schmidt-Joos. Als Co-Autor des legendären Rocklexikon muss er es ja wissen. Und, wichtig zu betonen, es ist lange bevor er im Prozess wegen sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagt und freigesprochen wird. Das geschieht erst 2005 und lange vor der Doku Leaving Neverland, in der Michael Jackson vorgeworfen wird, Kindermissbrauch zu haben. Die lief 2019. Also, als diese RIAS-Sendung lief, deren zweiten Teil Sie gleich hören werden, ist zum Beispiel stattdessen bekannt, dass das Album Thriller sich innerhalb eines Jahres rund 30 Millionen Mal verkauft hat und dass es 8 Grammy-Preise im Jahr 1984 gegeben hat. Deshalb diese Sondersendung in der RIAS-Reihe Seele auf Heiß, die Siegfried Schmidt-Joos und Katrin Briegel in loser Folge in den 1980er Jahren moderierten. Sie nennen diese Sondersendung Michael Jackson, Superthriller, Superstar. Und der zweite Teil beginnt mit der Frage an Michael Jackson, ob es bereits einen Termin gäbe für die Jackson-Tour mit seinen Geschwistern Jermaine und Janet. Gestellt von der US-amerikanischen Journalistin Janet Lee, die für die beiden das Interview mit Michael Jackson in L.A. führt.
Has a tentative date been set for Jackson's tour with Jermaine and Janet?
Es soll eine Tournee geben, die Michael Jackson noch einmal mit seinen Geschwistern Jermaine und Janet beabsichtigt. Gibt es schon einen Termin? Nein, ein Datum gibt es noch nicht, aber irgendwann im Sommer. Und dass noch kein Datum feststeht, liegt vor allem daran, dass sich Jermaine noch nicht entschieden hat. Er ist so unbestimmt in seinen Entschlüssen. Gerade hat er mir erzählt, er würde Urlaub auf einer Insel machen, die er sich gekauft hat, und dann fährt er doch wieder ganz woanders hin. Er verändert sich dauernd. Für ihn kann ich keine Antworten geben.
And then he was into boats and then he changed and so he's always changing. So I really can't answer for him.
Aber wir haben vielleicht Antworten. Katrin, neuere Nachrichten über die Jackson-Tour.
Ja, die allerletzten Nachrichten, das Ganze ist sehr widersprüchlich, muss ich wirklich sagen. Das Interview ist jetzt aus diesem Jahr gemacht worden. Angeblich ist am 30. September 1983 bereits der Vertrag mit dem Sponsor unterzeichnet worden, einer großen Getränkefirma, die so ein braunes Getränk herstellt. Wir wollen den Namen nicht unbedingt nennen. 5 Millionen Dollar haben die Besitzer gewechselt und es wird von irrsinnigen Summen gesprochen. Es gibt einen Promoter, mit dem es anscheinend Streit gibt, einem Ex-Box-Promoter. Don King heißt der Mann und Michael vertraut ihm nicht allzu sehr, die Geschwister dagegen. Ja, diese Tour wird von den Eingeweihten, die tatsächlich im Sommer beginnen soll, 40 Shows sind geplant. Etwa 1,2 Millionen Leute werden erwartet. Die Tickets werden 20 bis 25 Dollar kosten. Die Tour wird von den Eingeweihten, wie gesagt, als die Nitro-Tour bezeichnet. Und zwar in any moment, the whole thing could blow up. In jedem Moment kann das Ding in die Luft gehen, sagen sich jetzt schon die Leute, weil sie haben Angst vor Überfällen, vor eventuell totgetrampelten Kindern. Denn die Kids sind natürlich auch die großen Fans, die mit ihren Eltern kommen wollen. Und sie haben Angst, dass die Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen werden. Aber Michael sagt zu dieser Tour, und er hat sich ganz definitiv geäußert, dass er sie machen wird für seine Familie. Es wird seine allerletzte mit Geschwistern sein. Er nennt sie The Final Curtain, der letzte Vorhang. Er wird nie wieder eine mit seinen Geschwistern machen, nicht weil er sie etwa nicht liebt, sondern weil er Rasputin sein will, der Einzige auf der Bühne.
Und wenn wir von der Tour reden und von den Geschwistern, dann spielen wir auch ein bisschen Musik von Jermaine Jackson. Signed, sealed, delivered, I'm yours, unterschrieben, besiegelt und abgeliefert, ich gehöre dir. Und danach Janet Jackson, Don't mess up this good thing. Soweit also die Michael Jackson Geschwister. Jermaine mit Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours und Janet, Don't Mess Up This Good Thing.
Do the accolades, gold and platinum records and awards still excite and inspire Michael Jackson to keep going on?
Wenn man so viele Auszeichnungen, Gold- und Platin-Schallplatten bekommt wie Michael Jackson, löst das einen Druck aus, weiterzumachen?
It's important not to take it too serious and not to reflect too much on the past and too much on the goal.
Man soll das nicht so wichtig nehmen. Man soll sich nicht so sehr an vergangenen Dingen orientieren. Man soll sich lieber mit kommenden Dingen beschäftigen. Sonst verliert man sich an seine eigene Vergangenheit.
Pulling out great work instead of your past work, and you can get lost in that. Really. Sometimes I put all my gold and platinum records out and I look at them.
Ich habe so viel zu tun, dass ich mir Mühe gebe, die Trophäen eher zu vergessen.
I have to do and kind of forget about that.
Is it hard to forget about that, though? The spotlight, the superstardom. I mean, your name probably is up there with Muhammad Ali.
Aber den Ruhm kann man nicht vergessen. Der Status von Michael Jackson ist jetzt so gewaltig wie beispielsweise der von Muhammad Ali oder sogar noch größer. Jeder kennt Michael Jackson. Ist es da nicht schwierig, sich selber nicht wichtig zu nehmen?
No, it's pretty easy for me because so many things I block out.
Nein, sagt er, das ist ganz einfach für mich, weil ich einfach viele Dinge wegschiebe. Ich sehe mich nicht anders, als ich Sie sehe und die anderen Leute in diesem Zimmer. Ich bin doch ein ganz normaler Mensch, wie andere auch, nicht besser. Ich habe ein bestimmtes Talent mitbekommen für Musik, für Schauspielerei, fürs Tanzen, aber das macht mich doch nicht besser als Mensch.
But as far as human, I'm just like you.
Average person.
Yeah, so it's no right for me to think I'm better than you or have an ego to walk on air, because there are lots of people in my field who are like that.
Es gibt sicher eine ganze Menge Menschen, die berühmt geworden sind und denken, sie könnten durch die Luft gehen, aber die meisten von ihnen fallen auch ganz schnell wieder auf die Erde. Man soll sich immer daran erinnern, wo man herkommt und welche Leute einem dazu geholfen haben, wo man heute ist.
That's real important. That's why I think all those. I think everybody.
So in reality you're protecting yourself.
Also schützt er sich vor einem solchen Fall, indem er sich bemüht, normal und menschlich zu sein.
I don't believe in failure actually. So I just
ich denke einfach nicht darüber nach, ob ich Fehler mache.
I completely out of my vocabulary the word fail, because I don't believe in it.
Is that part of the upbringing to be going?
Ist das Teil seiner Erziehung, dass er den Begriff Fehler verdrängt?
Say the word failure. Was that something you were taught by your mom and dad?
Well, I've been taught a lot by them.
Es geht schon noch das zurück, was meine Eltern mir beigebracht haben, und ich habe in meinem Leben zunehmend gelernt, es ernst zu nehmen.
Und hier noch einmal der grenzüberschreitende Mann, sowohl was die Rassen und Hautfarben dieser Welt betrifft, als auch die Musik aus dem Album, mit dem alles angefangen hat, Off the Wall.
People not in debt, living crazy, that's the only
Michael Jackson war 5 oder 6 Jahre alt, als seine Showbusiness-Karriere begann. Sehnt er sich nicht vielleicht manchmal nach einer verpassten Kindheit? Fühlt er sich nicht ein bisschen verloren in dieser Erwachsenenwelt?
Well, it was pretty different being brought up on stage and on tour and it's not like the ordinary.
Es ist schon etwas anderes als das normale Kinderleben, wenn man auf der Bühne und im Plattenstudio aufwächst. Ich habe es aber geliebt. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es nicht so lange gemacht. Auf der Bühne sein macht mich glücklich. Es gibt wahrscheinlich gar keine Worte dafür. Es ist auch ein geistiges Erlebnis. Ich möchte gar nicht wieder runter von der Bühne. Das ist die Wahrheit. Demnach möchte er 24 Stunden auf der Bühne pro Tag stehen und er antwortet, ich würde keine Minute davon bereuen. Hier sind nochmal die Jacksons live, Heartbreak Hotel. Aber Katrin, kennen wir nun Michael Jackson?
Ja, natürlich nicht, aber vielleicht ist er das, was als Bild in Thriller vorkommt. Der Werwolf, am Tage ein sanfter Mann und in der Nacht ein ganz verwandelter. Denn es gibt so widersprüchliche Aussagen über ihn. Zum Beispiel sagt Steven Spielberg, er ist like a fawn in a burning wood. Er ist ein Reh in einem brennenden Wald. Dagegen steht die Aussage von Don King, der sagt, mit dem Typen bin ich dauernd vor Gericht.
Und die Jacksons live mit Michael Jackson als Leadsänger sind die Hölle auf der Bühne, Heartbreak Hotel.
Hotel, welcome to Heartbreak Hotel.
identify you as strictly a black musical genius. However, you have much broader appeal than that.
Ein Kompliment an das junge schwarze Genie zum Schluss von der Reporterin und die Frage, ob es nicht schwierig sei, sich gleichzeitig auf ein schwarzes und ein weißes Publikum einzustellen. Spielt die Rassenproblematik für ihn eine Rolle?
I don't think in terms of color or race.
Michael Jackson, ich denke nicht in Kategorien der Hautfarbe. Ich schreibe einfach, wie es rauskommt. Der Sound meiner Musik ist die Summe alles dessen, mit dem ich aufgewachsen bin.
Since I was small up to now, is a total sum musically of what I've been raised on. And I don't think it's in terms of color, because I don't believe in that.
Ich glaube einfach nicht an die Bedeutung von Rassen und Farben, sagt er. Musik hat keine Farbe, sie ist farblos. Sie ist für die ganze Welt, für jeden, der sie hören will.
Everybody to enjoy.
As an entertainer, Michael, and also superstar, you're always in the limelight, but is it hard to keep...
Wenn man ständig im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit steht, ist es dann schwierig, einen schwarzen Standpunkt zu behalten. Ist es schwierig, sich an seine schwarzen Wurzeln zu erinnern?
To look back and remember your roots?
No, never hard. I have to do something.
Nein, sagte er, ich brauche ja nur in den Spiegel zu gucken oder auf meine Hände.
Or look at my hands.
Und das ist Stevie Wonder als Gast in unserer Sendung mit der Jackson 5 als Begleitgruppe. Von ihm eigens angesagt in dieser Nummer mitten im Text: You haven't done nothing. Katrin, du hast dich nun tagelang mit Michael Jackson und den Jackson 5, der Jackson-Familie, allen neuen beschäftigt. Kannst du Zum Schluss unserer 90-Minuten-Sendung die ganzen Erkenntnisse, die du über ihn gewonnen hast, vielleicht auf eine Formel bringen. Gibt es einen Slogan?
Ja, den gibt es. Der kommt von Michael Jackson selber und der heißt Put the jelly on the jelly. Also wenn du das Beste hast, dann pack das Allerbeste noch drauf, um das Allerallerbeste zu kriegen.
Michael Jackson, Super Thriller, Superstar. Das war unsere Sondersendung von Seele auf Heiß mit Katrin Briegel und Sigi Schmidt-Jos.
Und die schwierige Technik besorgten in diesem Falle mit viel Seele Jens Lambert und Dietmar Garbe. Janet Lee war die Interviewerin von Michael Jackson. Und ich möchte zum Schluss noch sagen, vielen Dank, Michael, dass es endlich wieder ein Superlativ in dieser Welt gibt. Thank you, Michael.
It's the only one word I can say thank you and I love you.
Billie Jean von Michael Jackson aus dem Jahr 1983. In einer Sondersendung über ihn gesendet im RIAS am 14. April 1984. Gut vier Jahre später, am 19. Juni 1988, gab Michael Jackson sein erstes Konzert in West-Berlin. Das wollten sich die Fans im Osten natürlich nicht entgehen lassen. Und die Stasi wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Aber hören Sie selbst, was ich in unseren Archiven dazu gefunden habe.
Die Vorbereitungen für die Megashow des Weltstars vor dem Reichstag nehmen viel Zeit in Anspruch. Vier Tage vor dem Konzert bringen Sattelschlepper die Stahlrohre für die drei Bühnen nach Berlin. Am nächsten Tag fahren 24 Lkw die Innenausstattung aus Basel herüber. Dort hatte Jackson seinen letzten Auftritt. Dazu gehören unter anderem 80 Koffer mit Garderobe, 72 Lautsprecher, 2500 Scheinwerfer, drei riesige Videoschirme, Windmaschinen und ein Kran. Zuletzt kommt Michael Jackson mit seiner Crew. Sein Mitarbeiterstab besteht aus 130 Spezialisten: Stylisten, Kameraleuten, PR-Experten, Leibwächtern, Köchen, Musikern und Tänzern. Am Sonntagabend ist alles bereit für seinen Auftritt. Die Bühnen, die Gitterzäune und die zahlreichen Container, die dem Star und seiner Mannschaft als Lounge dienen. Auf drei großen Videowänden können die 40.000 Fans ihn leibhaftig singen und tanzen sehen. Er ist einer der größten Markenartikel der Zeit. Seltsam scheu und unberührbar, sieht nicht aus wie ein Mensch aus Fleisch und Blut, eher wie eine filigrane Gliederpuppe. Trotz großem Medienaufwand ist der Rasen vor dem Reichstag nur zu zwei Dritteln gefüllt. An den Gitterzäunen patrouillieren etwa 200 Sicherheitsleute mit Hunden, 300 Polizisten sind aufgeboten. Die ausgewählten 25 Fotografen dürfen später nur kurze Zeit auf die Bühne und werden dann wieder zu ihren Bussen gebracht. Als zwei der schwarz gekleideten Sicherheitsleute einen Fotografen seitlich von der Bühne erwischen, nehmen sie ihm den Film aus der Kamera. Noch schwieriger haben es die Fernsehteams, denn sie dürfen nicht selber drehen. Sie müssen die Bilder von Michael Jacksons Kamerateam übernehmen. Ein Mann von CBS dazu, das ist ja schlimmer als in Ost-Berlin. Bemerkenswert an dem Konzert ist nicht das Geschehen vor dem Reichstag, sondern hinter dem Reichstag, auf der anderen Seite der Mauer. Dort haben sich, trotz eines anberaumten Rockkonzertes gegen Apartheid in Weißensee am selben Abend, rund 4000 Menschen versammelt. Auch ein ZDF-Team und ein ARD-Team sind dabei, denn Außenaufnahmen sind nicht genehmigungspflichtig. Anfangs verläuft alles friedlich. Bald jedoch ändert sich die Lage. Die Fernsehteams werden angerempelt und dann auch angegriffen. Hans-Jürgen Börner ist mit einem Kamerateam unterwegs.
Ein ZDF-Team wird angegriffen. An den Haaren gerissen, getreten. Jugendliche pfeifen ihre Empörung. Dann die härtere Gangart.
Finger weg, ja?
Die Taktik der Stasi, ARD- und ZDF-Teams zu trennen, dann jeden Einzelnen einkesseln, sodass Entrinnen nicht möglich ist.
Ich habe ein Messer da. Schneid da durch, da kannst du in Schläge gehen.
Es setzt leichte Schläge, Tritte. Ton und Kameramann werden mit Elektrostäben traktiert, zum Büro gestoßen. Jugendliche ziehen mit vor die Tür der Studios, wollen uns schützen.
Staatsschützer wollen verhindern, dass das Team Bilder einfängt, die nicht genehm sind. Denn unter die Musikfans haben sich auch Ausreisewillige im stummen Protest gemischt. Auch Aufnahmen über mögliche Reaktionen auf das Konzert von Michael Jackson fürchtet die Staatssicherheit. Die Journalisten melden sich bei der ständigen Vertretung und diese wiederum protestiert beim Außenministerium. Zwei Stunden später begleiten Bonner Beamte die Journalisten. Doch auch das hilft nicht viel. Das Team wird erneut angegriffen, diesmal noch heftiger.
Es sind etwa 70 bis 80 Leute, die jetzt kräftig schieben. Ich kriege den ersten Schlag. Man kann weder in eine oder andere Richtung gehen, man kann nur noch aufpassen, dass man nirgendwo gegenrempelt.
Und dann wird das Kabel der Kamera zum Rekorder durchgeschnitten. Ende der Berichterstattung.
Im DDR-Rundfunk wird bestritten, was die Westmedien berichten.
Da waren doch noch die Rockfans unter den Linden, die Michael Jackson hören wollten, der vor dem Reichstag in West-Berlin auf der Bühne stand. Und diese Fans wurden, wie die Bild-Zeitung zu berichten weiß, auf Schritt und Tritt beobachtet, von einem riesigen Polizeiaufgebot, versteht sich. Bei Deutschlandfunk und RIAS war gar von einer Jagd die Rede, auch auf Berichterstatter. das reinste Krusikel, was sich unter den Linden abgespielt haben muss, beziehungsweise was diverse Medien daraus gemacht haben.
Für den DDR-Berichterstatter Gerd Schmiedel war West-Berlin der Schauplatz des Krusikels.
Nur einige Kilometer von der Straße unter den Linden entfernt hätte man Straßenterror tatsächlich erleben können. In West-Berlin und nicht zum ersten Mal. Und auch gestern Abend waren West-Berliner Polizeihundertschaften im Einsatz. Diesmal ging es im Lenné-Dreieck mit Tränengas und Wasserwerferunterstützung gegen Jugendliche. Und das sind nun keine Hirngespinste, sondern harte Tatsachen.
Michael Jackson und seine Fans hatten am Abend des 19. Juni von alledem nichts wahrgenommen. Als nach etwa einer Stunde die Tore auch für jene geöffnet wurden, die sich dort versammelt hatten, die aber 50 bis 250 D-Mark für eine Karte nicht ausgeben konnten oder wollten, war die Stimmung auf ihrem Höhepunkt. Das Konzert brachte zwar nicht den erwarteten finanziellen Erfolg, doch am Ende waren alle zufrieden, auch Michael Jackson.
Ich sagte, Day D, Day D, und sie antworteten, Day D, Day D. Bei anderen Gelegenheiten stampften sie mit den Füßen, und wenn alle das machen, klingt es wie ein Erdbeben. Ach, es ist ein großartiges Gefühl, das mit all diesen Leuten, ganzen Stadien zu machen, zu erleben, dass sie alles tun, was du willst. Es ist das großartigste Gefühl, das man sich vorstellen kann.
Soweit das Konzert von Michael Jackson in West-Berlin am 19. Juni 1988. Übrigens spielten am selben Tag unter anderem Bryan Adams, James Brown und Marillion auf der Ostseite der Stadt, genauer auf der Radrennbahn in Weißensee. Michael Jackson, genauso wie die Jackson 5, aber auch Diana Ross, Marvin Gaye und noch viele andere prägten den weltberühmten Motown-Sound. Ein Sound, der nicht nur ein Plattenlabel ist, sondern auch eine kulturelle Bewegung. Viele Songs waren Number-One-Hits, bekannt für ihre eingängigen Melodien und tanzbaren Rhythmen. Gegründet 1959 von Berry Gordy in Detroit, sind die Motown Records ein wichtiger, aber nicht der einzige Teil des Detroiter Sounds und des musikalischen Erbes von Detroit. Unter diesem Titel, nämlich Detroit Sound, erzählte RIAS Reporter Christian Graf 1975 darüber und stellte weitere Soundelemente Detroits vor.
Stielkladde
von Christian Graf.
Aus Detroit, aber nicht von Ford.
Der Detroit Sound.
Unweit der kanadischen Grenze am Michigansee liegt eine Stadt, in die Amerikaner des Mittelwestens, des Westens oder Südens sich um nichts in der Welt niederlassen würden. Die Stadt ist düster, aggressiv und schmutzig. Sie hat die höchste Kriminalitätsrate nach New York. Detroit, die amerikanische Autometropole, die Industriestadt, die wie keine andere Stadt in den Staaten von Unruhen, von sogenannten Riots zwischen Weißen und Schwarzen geplagt wird. Ausgehverbote ab 19 Uhr, Morde, Straßenüberfälle und Bandenunwesen sind an der Tagesordnung. Ein unerfreulicher Fleck auf der Landkarte.
Die Krisen, Probleme und Schwierigkeiten drücken sich auch in der Musik, der Rockmusik, aus. Die Detroiter Gruppen spielen wohl den lautesten, aggressivsten und härtesten Rock überhaupt. Angefangen hat es mit Mitch Ryder und den Detroit Wheels, die in den frühen 60er Jahren eine der bekanntesten amerikanischen Rock'n'Roll-Gruppen waren. Wilde Bühnenshows, Pomade im Haar und entsetzlich laute Musik zeichneten sie aus. Als sich dann in Detroit die schwarze-weiße Musik der Tamla Motown Soul entwickelte, blieb die Rockszene eine Weile ruhig, um dann mit unverminderter Lautstärke wieder loszuschlagen. MC5, sie benannten sich nach dem John Lee Hooker-Klassiker Motor City is Burning Down, forderten ihre Fans auf: Kick out the jams, motherfuckers. Zu Deutsch: Schmeißt alle Hemmungen weg, ihr Arschlöcher. Diese Textzeile wurde auf Wunsch der Plattenfirma aber geändert. Aus Motherfuckers wurde Brothers and Sisters.
Das geschah 1969. MC5 spielte vornehmlich auf Straßenkonzerten und Free Festivals. Sie beschimpften ihre Zuhörer, tobten auf der Bühne herum, überspielten fehlende musikalische Potenz durch Krach und Irrsinn. Also ich hätte sie nicht zum Tee eingeladen. Sie gaben politischen Anspruch vor und lebten, wie die meisten Detroit-Gruppen, in der Multimedia-Kommune Trans Love Energy, die von dem White Panther-Führer John Sinclair gegründet worden war. White Panther waren die, die die Revolution vom weißen Bürgersteig aus starten wollten.
MC5 waren ganz schön irre. Sie rauchten Marihuana und nahmen LSD, prahlten mit dicken Straßenkreuzern und vollbusigen Mädchen. Einmal, als John Sinclair, der sie auch managte, wegen eines Rauschgiftdeliktes ins Gefängnis musste, gaben sie so viel Konzerte, bis die Gerichtskosten eingespielt waren. Sie waren keine Hippies, obwohl sie dieser Generation entsprangen. Sie predigten Gewalt und Brutalität. Sie wollten aufräumen, mit bestehenden Systemen abrechnen. Doch als sich ihre erste LP Kick Out the Jams 100.000 Mal verkaufte, schien ihnen die Konsumgesellschaft doch mehr zu bedeuten als linke Parolen.
MC5 wollten ihr Image ändern, wollten viel Geld verdienen. Sie begannen jeden Tag 8 Stunden zu üben, wurden ruhiger, versuchten Musik zu machen. Doch als sich die nächsten beiden Alben nicht verkauften, gaben sie auf, mit $150.000 Schulden.
MC5 sehr nahe stand eine andere Gruppe, die noch chaotischer war, andererseits aber über ein gewisses musikalisches Potenzial verfügte, die Stooges.
Jim Osterberg, alias Iggy Stooge, alias Iggy Pop, gründete 1968 die Psychedelic Stooges, die sich bald nur noch Stooges nannten. Auch sie schlossen sich Sinclairs Trans Love Energy an und traten fast immer mit den MC5 gemeinsam auf. Der gekonnte Hardrock der Gruppe wurde durch eine überdrehte, sadistisch-masochistische Bühnenshow Iggys noch aufgewertet.
»Ich bin der letzte Dreck«, sang Iggy und schlug sich selbstquälerisch dabei mit einer splitternden Flasche auf die Brust, goss heißes Wachs über seine Hose und taumelte blutend von der Bühne.
Auch die Stooges waren überlaut und stimmten auf der Bühne jedes Mal eine Rückkopplungssymphonie an. Ihre ersten beiden LPs verkauften sich gut und Iggy wurde zum Sex-Symbol des Detroiter Undergrounds. Doch von Drogen, Heroin, geschlaucht, fiel die Gruppe 1970 auseinander, um sich 1972 als Begleitgruppe für Iggys Solo-Trip à la Alice Cooper, Lou Reed und David Bowie neu zu gründen. Jetzt heißen sie Iggy Pop and the Stooges. Erfolgreich sind sie nicht.
Danger, little stranger, and I'll feel your disease. There's nothing in my dream, just some ugly memory. Hit me like the ocean breeze. Hey! Now if you will be my lover.
Die erfolgreichste, in Dollars ausgedrückt, Detroiter Gruppe war Frigid Pink. Sie formierten sich bereits 1967 und spielten ebenfalls lauten, harten Rock. Nur waren sie nicht wie MC5 und andere an Politrock interessiert. Sie wollten Geld verdienen und machten Musik für die Hitparaden. Drei große Hits gelangen ihnen, von denen die aufgemotzte Fassung des Animals-Hits House of the Rising Sun auch bei uns Lorbeeren erntete. Doch auch ihr Bestehen war ein kurzes. Bereits 3 Jahre später fiel ihnen nichts mehr ein. Kein Mensch wollte ihre Plagiate, die allerdings sehr gut gemacht waren, mehr hören. Frigid Pink hatten 6 Millionen Singles verkauft und entschlummerten sanft.
Detroit Sound, laut, meist zu laut. Eine Musik ohne große eigene Ideen, purer Rock, der aus dem Willen, sich zu Wort zu melden, entstand. MC5, Frigid Pink, SRC und die Detroit Wheels gehören heute der Rockgeschichte an und auch nur mit einem kleinen Kapitel.
Jetzt gibt es nur noch den exzentrischen, unsympathischen Iggy Pop mit seinen Stooges und einige andere Gruppen, die aber kaum über die Stadtgrenze hinaus populär werden. Sie spielen immer noch. Rock and roll music.
Rock'n'Roll Music im Beitrag Detroit Sound von Christian Graf, der im Rias Treffpunkt lief, und zwar am 24. Juli 1975. Übrigens kam in den späten 1980er Jahren ein neues Element dazu, nämlich der Detroiter Techno. Aber das ist dann schon eine andere, neue Geschichte. Das war's für heute bei Aus den Archiven. Wenn Sie uns gut finden, empfehlen Sie uns bitte weiter, liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.